folgt Till schon länger auf diversen Social Media Accounts und lese, seit er mir dort begegnet ist, immer gern seine Texte. Was man über Till unbedingt wissen muss: Till ist ein Feminist, spielt in einer Band und kann von seinem Können, dem Bücherschreiben, leben. Er ist sehr humorvoll, ironisch, beim Lesen seiner Tweets bekomme ich immer gute Laune. Er beobachtet die Dinge haarscharf und kann sie nur so genau mit Worten darstellen, dass man das Gefühl hat, ein Teil seines Erlebten zu sein. Doch da gibt es auch eine andere Note, eine sanfte Note einer leichten Traurigkeit und dem Wunsch, in der Mitte zu stehen und doch nicht gesehen zu werden. Es ist der Drang, Ruhe zu haben, nur um dann wieder mal zu fühlen, dass es doch zu wenig ist, dass es einem lebensbejahenden Menschen nicht gerecht wird. In der Melodie von Tills Persönlichkeit, zumindest das, was ich in 2 Stunden erfahren durfte, habe ich mich zum einen in vielen Punkten selbst erkannt und etwas in mir ging in Resonanz mit seinem Witz, mit seiner ruhigen Art und der unaufdringlichen Melancholie. Tatsächlich fühle ich oft ähnlich. Im Gespräch mit Till wurde mir abermals klar, dass alles in uns gleichzeitig da ist und sein darf. Da ist die Freude, das Leuchten in den Augen, das schallende Lachen, die coolen Momente, der Spaß am Leben und parallel dazu wirklich manchmal gleichzeitig das Gefühl, bloß hier schnell verschwinden zu wollen. Decke über den Kopf, ruhig liegen, bis die Welle an intensiven Gefühlen vorbei ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir beide Wassermänner sind, denen sagt man ja sowas nach, keine Ahnung. Jetzt kommt endlich das Gespräch von Till und mir, darauf freue ich mich persönlich sehr und ich werde es noch mehrmals selbst hören, weil es so lehrreich und unendlich cool war. Euch jetzt aber viel Spaß. Ja, Till, ich werde im Teaser oder habe dann ja schon ein paar Worte über dich erzählt.
Ah, okay, natürlich.
Ja. Ich erzähle im Teaser immer den ersten Eindruck von den Menschen, die vor mir sitzen. Mhm. Mhm. Genau, aber ich freue mich sehr, dass wir uns heute getroffen haben. Und ich wollte dich ja schon lange mal wirklich treffen. Das sage ich jetzt auch nicht nur, weil die Mikros laufen. Und dann, als ich den Podcast endlich dann online gestellt habe, habe ich mir eine Liste auch erstellt mit ein paar Leuten. Und dann standst du auf jeden Fall auch da. Und
toll.
Ja, der Hamburger, der erste Mann in meinem Podcast.
Anastasia, ich freue mich und fühle mich doppelt geehrt.
Ja.
Und der erste und der letzte Mann.
Nee, das glaube ich nicht, aber der erste auf jeden Fall. Und wir kennen uns über Twitter. Mhm. Und irgendwie kennen wir uns aber auch nicht. Und deswegen freue ich mich noch mehr.
Ja.
Eine Stunde echt mehr über dich zu erfahren.
Ja, und nicht über dich.
Ja, ich bin nicht so Thema, aber ich erzähle ein bisschen. Ein bisschen erzähle ich auch dann zwischendurch. Ja, magst du dich vielleicht einfach mit deinen Worten vorstellen?
Oh ja, okay, das mache ich gerne. Also, ich bin Autor und Journalist und seit ein paar Jahren etwas aktiver auf Twitter, genau daher kennen wir uns. Ich habe ursprünglich bei der Zeitschrift Brigitte gearbeitet, das war so mein Einstieg ins Berufsleben, so richtig, das habe ich sehr, sehr lange gemacht, da war ich Praktikant, als ich 19, 20 war und habe dann mit Mitte 20 angefangen, da als freier Journalist zu arbeiten. Und habe, bis ich dann 36 oder so war, war ich da angestellt und schreibe eigentlich immer noch für die frei. Und habe aber irgendwann angefangen, auch für andere Zeitschriften zu schreiben. Und schreibe seit 5, 6 Jahren Bücher, Kriminalromane. Mhm. Und jetzt dieses Jahr auch einen anderen Roman. Und ich bin in Berlin aufgewachsen und lebe, weil ich eben so gerne bei Brigitte arbeiten wollte, seit 21 Jahren in Hamburg. Und
welche Stadt gefällt dir mehr?
Du, ich sag's dir ganz, ganz ehrlich, ich kann anerkennen, dass Hamburg auf eine Art objektiv betrachtet die schönere Stadt ist und auch die lebenswertere Stadt sozusagen.
Ja.
Also ich habe zwei Kinder, die in Hamburg aufgewachsen sind, die sind 12 und 15 und die sich hundertprozentig als Hamburger und als Altonaer und Altonaerin identifizieren. Aber ich bin einfach, ich habe 25 Jahre meines Lebens in Berlin verbracht und das ist einfach meine Heimat und es ist auf eine Art, es ist eine grauenvolle, unmenschliche Stadt.
Ja.
Aber es ist die Stadt, nach der ich immer Heimweh haben werde.
Irgendwie. Und in welchem Viertel bist du aufgewachsen in Berlin?
Ich bin in Zehlendorf in West-Berlin aufgewachsen. In Zehlendorf Mitte, also wirklich, das hat mich schon, würde ich sagen, auf eine Art auch geprägt, also so ein richtiger Randbezirk. Wir haben also in der Nähe, anderthalb, zwei Kilometer entfernt von der südlichen Mauer zur DDR gewohnt und wirklich so, dass man also, für uns war das Nächste, was dann so Großstadt war, war für uns der Kurfürstendamm und als ich Kind war, ist man da ungefähr eine Stunde mit dem Bus hingefahren.
Aha. Aber das hat sich immer gelohnt wahrscheinlich. Ne?
Ja, klar. Es war für uns, das ist total lustig, weil das wirklich eigentlich im Grunde genommen war das so ein bisschen so eine, ja, wie so eine Kleinstadtkindheit, so habe ich das empfunden, weil das war dann was Tolles, wenn, also meine Eltern haben sich relativ bald scheiden lassen, als ich 10 und meine Schwester 8 waren. Aber so dieses mit meinen Eltern dann so, was machen wir am Samstag, was machen wir am Wochenende, Sonnabend sagt man auch in Berlin, wir fahren zum Kudamm.
Ja.
Ich meine wirklich, wie die Landeier sind wir dann also zu viert. Und ich kann mich auch erinnern, dass meine Schwester sich irgendwie ein nettes Kleid angezogen hat oder so. Und ich irgendwie die Schlaghosen, die ich gerade cool fand als 8- oder 9- oder 10-Jähriger. Und wir sind dann am Sonnabend in der Abenddämmerung zum Kudamm gefahren. Da waren die Lichter an. Wir fanden es total toll. Und meine Eltern wären niemals mit uns irgendwie zu McDonald's oder sowas gegangen. Das gab es da schon einen. Aber wir haben dann da so, sind da so rumflaniert. Und ich erinnere mich, wie wir an diesen ganzen absurden Westberliner Orten, da gab es diese Diskothek Big Eden und New Eden. Da gibt es diesen, kennst du vielleicht auch so Talkshows, diesen so etwas bizarren Berliner Diskothekenunternehmer Rolf Eden und die Theater am Kudamm. Also das, was einem heute als Berliner und was so ein Inbegriff der Westberliner Spießigkeit und Piefigkeit geworden ist, sehr schnell. Das war so der Glamour-Ort meiner Kindheit.
Weißt du, Till, wenn man so einmal als Hamburgerin in die Mönckebergstraße geht, ne?
So.
Dann, und dann sind da Leute so an der Binnenalster im Alex. Und dann denkst du, was sind das für Leute, da ist wirklich schlechte Qualität im Alex?
Allerdings,
also ist wirklich so.
Es ist leider so. Ja, es wäre also so schön, wenn es nicht so wäre.
Ja, essen kann man da nicht und Cocktails würde ich da auch nicht trinken. Habe ich aber schon mal probiert. Und ich habe mich dann gefragt, was sind das für Menschen, die da sitzen? Und ich glaube, es sind so Pinneberger tatsächlich, die weißt du, so nach Hamburg kommen. Und so für die ist das echt ein Highlight am Wochenende. Wir fahren nach Hamburg, in die Innenstadt. Und sind dann in der Müll und dann, oh, die Binnenalster, ist das wieder schön und so, ne? Und da sitzen die dann im Alex und,
Du, das ist genau so.
Das
und
ist so,
ich,
oder?
Es kann sein, dass ich jetzt nie wieder nach Berlin einreisen darf, aber ich würde sagen, die Zehlendorfer, zu Westberliner Zeiten waren die Zehlendorfer, die Pinneberger, so ein bisschen die Pinneberger von West-Berlin.
Ja.
Jetzt sind es sicherlich andere Brandenburger Vororte und so weiter, die damals einfach abgeschnitten waren.
Ja.
Aber ich meine, also mein Vater hat am Kudamm, Kudamm-Ecke Uhlandstraße gearbeitet und das war für uns, darum weiß ich das auch so genau mit der Stunde, weil der 60er-Bus halt wirklich von Zehlendorf, Eiche oder so eine Stunde gebraucht und es war für uns das Allertollste nach der Schule, einmal im Monat oder so. Mittags meinen Vater im Büro zu besuchen und dann ist er mit uns eine Pizza essen gegangen.
Ja, ist doch schön.
Ja.
Und sag mal, zu deiner Zeit bei Brigitte oder generell, wenn du jetzt noch für die schreibst, das ist ja, falls es jemand nicht kennt, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der es nicht kennt,
Ich glaube, es wachsen jetzt immer mehr Leute heran, die es nicht kennen.
Deine Kinder kennen es wahrscheinlich von dir. Ich habe eine kleine Schwester, die ist...
Wie alt ist die?
13. Die wird 14. Also,
aber die kennt Brigitte nicht, oder?
Nee, die kennt Brigitte nicht.
Meine Kinder kennen das auch nicht, weil die wissen, dass also meine Frau arbeitet in der Redaktion. Aber wenn das nicht so wäre, wüssten die Kinder nicht, dass es das gibt.
Nee, aber gut, aber Brigitte ist ja eher halt die Zielgruppe, sagen wir mal, deren Konzept, wir haben vorhin über Konzepte gesprochen, sind ja eher Frauen, oder?
Naja, klar, absolut.
Was schreibst du da?
Du, mich hattest damals, ich schreibe ja inzwischen längst nicht mehr so viel da, wie ich früher geschrieben habe. Ich habe eine Zeit lang wirklich wahnsinnig viel geschrieben. Und ich habe mich zu Journalistenschulzeiten für dieses Praktikum bei Brigitte entschieden. Es gab noch ein anderes Zeitschriftenpraktikum zur Auswahl, was die Journalistenschule vermittelt hat. Das war bei der Zeitschrift Quick, die ist kurz danach eingestellt worden ist. Und ich habe mich aber für Brigitte entschieden, weil ich damals schon, wir reden jetzt hier wirklich über 1989, 90, hatte ich so ein Interesse an Themen, die so, ja, weiß ich nicht, so in dieser Grenze zwischen Psychologie und Gesellschaft, also wie wir sind als Menschen, wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus und wie spiegelt sich die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, wie spiegelt es sich in Beziehungen und in Partnerschaften, in der Familie und was für Ängste haben wir, die wir in die Gesellschaft tragen und umgekehrt, sowas hat mich immer total interessiert und ich habe dann aber gemerkt, dass ich eigentlich so, als ich die Journalistenausbildung gemacht habe, dass es dafür, also mir war einfach klar, das war Ende der 80er Jahre, gab es in Deutschland nur Brigitte, wo diese Themen stattgefunden haben.
Ah ja, schade.
Es gab, die Brigitte hat damals unter der Chefredakteurin, die ich auch noch kennengelernt habe, unter der ich noch gearbeitet habe, einige Jahre, Anne Volk, die hat dieses Dossier erfunden, wo also schwerpunktmäßig so ein gesellschaftlich relevantes psychologisches Thema auf 12 bis 16 Seiten in jedem Heft behandelt wurde, aus unterschiedlichen Perspektiven. Das fand ich auch immer ganz toll. Und für mich war irgendwie klar, dass ich das machen möchte und dass mich das interessiert, dass diese Themen mich interessieren. Und ich bin dann, als ich mit 19 dann nach Hamburg zu dem Praktikum gekommen bin, oder ja, war ich 20, ich fand diese Redaktion total toll. Also ich fand die Frauen, die da gearbeitet haben, die waren alle über 40. Das heißt, die waren doppelt so alt wie ich. Das war für mich wirklich auch was. Das war eine völlig andere. Also ich habe wirklich aufgeblickt zu denen und fand es einfach ganz, ganz, ganz toll. Und nie zurückgeschaut, weil es für mich immer klar war, dass die Zeitschrift hauptsächlich von Frauen gelesen wird. Warum hätte mich das irgendwie stören sollen?
Nee, klar.
Und es war dann aber auch immer so, also es gab in der Brigitte, in der Redaktion, als ich da gearbeitet habe, ungefähr 10% Männer. Und ungefähr unter den Lesern, das weiß man, es gibt ja so ganz viele Erhebungen oder so, war es auch immer so, dass 10% Männer Brigitte gelesen oder mitgelesen haben. Und es ist auch jetzt noch so, wenn ich Sachen in Brigitte schreibe, dass ich dann durchaus Leserbriefe bekomme, wo dann Männer sagen, die haben immer so das Gefühl, sie müssten das dann so, so ein bisschen erklären, warum, ja, ich habe in der Brigitte meiner Frau oder ich habe beim Friseur zufällig. ist mir aber egal. Also ich meine...
Das ist schön, ja.
Ja. Yeah. Und, ach, ich weiß auch nicht, du, es ist irgendwie so... ich habe, glaube ich, schon als Jugendlicher, das war in den 80er Jahren nach meinem Empfinden auch ein bisschen anders. Also das war, wir waren sicherlich in den 80er Jahren nicht so weit mit so, was so jetzt Geschlechtergerechtigkeit angeht oder was so LGBTQ, weißt du, die ganze, also wirklich so Rechte und so weiter an für homosexuell und alles angeht oder überhaupt ein Bewusstsein für Non-Binary und Trans-Menschen und so weiter. Aber was ich viel offener erlebt habe, als ich es jetzt bei meinen eigenen Kindern in dem Alter war, war, dass man als Junge, so mit 15, 16, 17, nicht auf so eine krasse Männerrolle festgelegt war oder auf so eine Jungsrolle, sondern also ich habe irgendwie, ich habe gelbe Neonhandschuhe getragen und hatte einen rosa Socken und einen rosa Schal. Und wir hatten Kajal und fanden irgendwie auch so, ich meine, Boy George und die ganzen Sachen. Das war irgendwie so Mainstream, dass man,
ja.
man wurde da auch nicht so festgelegt. Und ich muss sagen, so zu der Zeit, dass ich immer schon so gedacht habe, also so diese ganz klassischen Männerthemen und auch die Art, wie Männer so sozialisiert sind, über Themen zu kommunizieren, das interessiert mich irgendwie nicht so richtig und ich kann es auch nicht so richtig gut. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss mich da so ein bisschen verstellen. Und ich habe mich immer für so klassisch weiblich besetzte, identifizierte Themen irgendwie auch. Ich habe auch immer gern solche Bücher. Es hat mich immer interessiert. Ich fand es immer interessant. Und ich mochte auch, muss ich sagen, immer so, ich mochte auch diese klassische Ästhetik irgendwie ganz gerne.
Ich
mochte
schön.
Auch Handarbeit und so ein Kram. das war damals ja so ein Klischee, ey, die Softies stricken und so.
Yeah.
Ja, ich habe mir auch einen Pullover gestrickt. Hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, das ist so cool. Ernsthaft, das finde ich richtig geil. Aber du hast eben zwischen den Zeilen, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe.
Entschuldige, ich rede immer so viel anders.
Das mache ich. Ich versuche immer nur, meine eigenen Gedanken und Fragen festzuhalten, dass ich nicht vergesse, was gleich, dass ich das da einhake. Du hast gesagt, dass es damals leichter war, nicht, ich sag mal, den klassischen männlichen Bildern entsprechen zu müssen als heute, oder?
Also,
habe ich dich richtig verstanden?
Ja, es liegt, aber ich muss sagen, ich sehe halt nur, dass ich sehe, dass die 15-, 16-Jährigen vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber es kommt mir so vor, dass die einen relativ einheitlichen, durch so eine bestimmte Art von, die haben so eine ironische Art, Marken zu tragen und hören zum ganz überwiegenden Teil hören halt Deutschrap und so weiter. Mhm. Und mein Sohn macht das auch und ich finde das auch alles total amüsant und es sind total coole und aufgeschlossene Jungs und Mädchen, die im Kopf viel weiter sind als wir damals.
Ja,
also haben dieses ganze Ding, also so Geschlechtergerechtigkeit und mit denen gucken wir alte Filme und die sagen ganz ehrlich, warum zeigt ihr uns Sleepless in Seattle? Die Meg Ryan, die stalkt diesen Typen die ganze Zeit. Das ist creepy. Oder ich sage, komm, wir gucken, manche mögen es heiß, das ist der witzigste Film aller Zeiten. Und nach 10 Minuten sagt meine Tochter, sorry, das kann ich mir nicht angucken. Soll das witzig sein, dass die so dumm ist, die Frau? Und dann verkleidet sich Tony Curtis, um sie zu verführen. Und mein Sohn sagt, das ist ja Vergewaltigung, wenn der sich verkleidet, um ihr irgendwas. Und ich so, müsst ihr mir, die sind im Kopf total weit, aber so nach außen hin, alle haben so diesen komischen, so vor ein paar Jahren war es dieser Undercut, jetzt ist es irgendwie so an den Seiten mehr rasiert, oben noch mehr, weiß ich nicht. Aber damals war es so, ich weiß auch nicht, also wir haben halt, idealisiert es sicherlich auch, aber guck mal, als ich Kind war, haben wir alle beige und grün und orange und auf den alten Klassenfotos, ich kann nicht unterscheiden, ungelogen, wer Jungs und Mädchen sind. Wenn du dir heute ein Foto aus der 6. Klasse anguckst, die Mädchen haben alle lange Haare, ich verallgemeiner jetzt, brutal.
Ja.
Die Mädchen haben alle lange Haare.
Die Jungs auch.
Nee, nicht mehr. Nee, eben nicht mehr. Die Jungs inzwischen nicht mehr. Sie sind viel mehr aus den, also
ach
sie haben
so,
sich so optisch.
Heute
würde ich, genau.
Ja.
Damals haben alle so, ja, so rausgewachsene Päden irgendwie. Und heute haben sich diese Geschlechter viel mehr wieder, finde ich, so in so zwei, rein vom Optischen. Und damals war das so ein bisschen so, also für mich war das damals toll, weil ich habe relativ schnell gemerkt, viele Sachen, ich hatte dann so eine New Romantic Phase. Du bist viel jünger als ich.
Ja,
weiß nicht, ob
das,
dir das
genau.
Noch.
Aber ich sag mal so, ich kann mir das vorstellen.
Das war halt so eine, das waren halt so, weißt du, so, dass man auch mal so, du konntest halt so, also ich hatte ein Simple Minds Plattencover, da war ich 14 oder 15 und da hatten die irgendwie alle hinten drauf Kajal und hatten sich die Augenbrauen so komisch rasiert. Und dann habe ich mir die Augenbrauen so rasiert, weil meine Mutter war nicht begeistert davon und habe mir Kajal und das Auge gemalt. Und am nächsten Tag in der Schule haben Leute das kommentiert, aber es hat niemand irgendwie, ich bin nicht deswegen irgendwie beleidigt oder gemobbt worden. Ich glaube, heute, wenn ich das meinem Sohn vorschlagen oder sagen würde, was würde eigentlich passieren, wenn, es wäre, glaube ich, was anderes.
Ja, du, ich muss dir aber zustimmen, auch wenn ich, vielleicht ein paar Jahre weniger Lebenserfahrung so an sich habe.
Und das hast du sehr schön formuliert.
Und ich hab auch kein Kind, aber meine Schwester empfinde ich als mein Kind. Also ich habe ganz viel Muttergefühle für dieses Mädchen. Und mein Freund hat einen Sohn, der ist 8. Und das heißt, ich bekomme sehr viel mit, auch die Entwicklung von Mädchen und Jungs. Und neulich gab es auf Twitter auch eine kleine Diskussion. Eine Freundin von mir gepostet, irgendwie, warum man zwischen der Erziehung von Mädchen und Jungs unterscheidet. Und es gab irgendwie so einen Artikel in der Zeit oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die sind wirklich unterschiedlich. Ich möchte das auch nicht wahrhaben. Aber meine Schwester hat unfassbar lange Haare, die gehen ja fast bis zu den Kniekehlen. Und sie findet das richtig cool. Und sie ist halt so ein typisches Mädchen, sagen wir mal, ne? Und das muss alles so sweet sein und ganz süß. Also sie spricht jetzt nicht total Barbie-mäßig, püppig, darum geht es gar nicht. Aber es ist schon so, die Jungs müssen bestimmte Kriterien erfüllen und die Mädchen aber auch.
Ja.
Und, und natürlich wird da nicht so drauf geachtet, wie du musst nur Kleider tragen und die Beine übereinander schlagen und so. Das ist nicht so. Aber da gibt es so ganz feine Noten. Weißt du, früher war es so, die Frau gehört an den Herd und die Jungs werden so Handwerker. Heute ist es aber nichts anderes mit der Werbung bei Instagram. Die ganzen Girls oder Influencerinnen bekommen halt, ja, Angebote auch für die Küche Produkte zu vermarkten oder Kosmetik oder alles, was so halt girl-like ist, ja, und die Jungs, ja. Sport, Fitness, Kraft, Ernährungsergänzung, absolut, ja. Und solche Sachen, und das ist eine andere Form von Geschlechtertrennung, aber es hat sich irgendwie zugespitzt, habe ich das Gefühl. Oder anders, ich weiß nicht.
Also dadurch, dass ich eine Kindheit zu einer Zeit erlebt habe, als das wesentlich androgyner sozusagen war. Und als wir, also in den 70er Jahren in meiner Grundschulzeit, haben wir wirklich, also es, wie gesagt, man sieht auf den Bildern keinen Unterschied und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir überhaupt sowas gehabt hätten wie mit Mädchen spielen wir nicht oder so. Also dieses Thema gab es aus meiner Sicht nicht, vielleicht idealisiere ich das auch. Und später im Gymnasium hatte ich eben das Gefühl, dass man rein von den stilistischen Ausdrucksmöglichkeiten eine viel größere Bandbreite, Entschuldigung, hatte und dass es sich wieder absolut verengt hat, da gebe ich dir recht. Wobei ich davon überzeugt bin, ich habe mich das auch gefragt, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Erst mein Sohn und dann meine Tochter. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, das kann sein, dass es wirklich nur eine Überzeugung ist. Aber ich habe mir dann auch immer die wissenschaftliche Literatur gesucht, die diese Überzeugung bestätigt, dass es keinen angeborenen Unterschied gibt. In der Gehirnstruktur und so weiter gibt.
Ja, das glaube ich auch.
Aber es ist halt wirklich, selbst wenn du dich, und ich habe mich dann immer auf eine Art damals schon als fortschrittlichen Vater und so betrachtet, wo ich heute sagen würde, ich war erst ganz am Anfang. Aber als ich mich dann so beobachtet habe, es ist wirklich, du bringst als Eltern dann schon so viel Ballast mit und mein Sohn liegt vor mir auf dem Wickeltisch und reckt irgendwie so seine Arme und Beine und ich sage zu ihm, boah, du bist so stark und so.
Ja, ja.
Und wenn ich ihn hochhebe und er ist 6 Wochen alt, dann sage ich, boah, guck mal, du fliegst wie Superman. Und wenn meine Tochter da auf, und dann wirklich so 3 Jahre später, als meine Tochter da lag, ich so Sie reckt und streckt die Beine und ich so, oh, du bist so schön und so.
Ja.
Ich habe es dann gemerkt, aber ich glaube, dass wir wirklich, dass wir als Eltern, du gibst den, es wird vielleicht von Generation zu Generation mal mehr, mal weniger, aber wir geben den Kindern von der ersten Woche an so viel von unserem bewussten oder unbewussten Geschlechterraster mit.
Glaube ich auch total. Spätestens aber, wenn die in die Schule kommen.
Du hast völlig recht.
Hast du einfach verloren. Also du, selbst egal wie du wach bist, wie du bemüht bist und versuchst das und das zu vermeiden. Ich habe sowieso nicht viel zu melden, weil meine Eltern schon mal viel versaut haben, sage ich mal. Die sind halt nicht so feministisch, wie ich das gerne hätte, wie sie meine Schwester erziehen würden oder mich erzogen hätten. Okay. Und weißt du, so, das heißt, ich versuche dann immer so wieder gerade zu biegen die ganze Zeit, aber spätestens jetzt. Die hat einen Instagram-Account, die guckt auf YouTube. Gott sei Dank mag sie Billie Eilish, das finde ich schon mal gut.
Die sind absolut, ja.
Ist schon mal okay. Aber auch Billie Eilish ist, also weißt du, wie auch immer, spätestens in der Schule, in der Pubertät, die Einflüsse, die Kreise, die wachsen und man kann es nicht so viel dann machen irgendwie. Leider.
Ich gebe dir absolut recht. Ich würde sogar sagen, dass es noch früher anfängt. Also bei meinem Sohn, und das habe ich tatsächlich bei einigen Kindern erlebt, wir wohnen in Hamburg in so einem privilegierten Öko-Stadtteil, wo auch die Eltern dann sehr, wie du sagst, wach sind und so. Und es war so, also mein Sohn hatte, also die Lieblingsfarbe meines Sohnes war rosa, als er so 3-4 Jahre alt war. Und er wollte, dass wir die Wand an seinem Bett rosa streichen und er hatte eine Puppe. Und weil eine Freundin von ihm eine hatte und er wollte auch nur die rosafarbene Puppe haben und er hatte auch tatsächlich dann so einen rosafarbenen Baldachin und so. Und es war von ihm, also gab keine Begründung dafür und wir haben das aber auch nicht kommentiert. Also wir haben es einfach mitgemacht.
Das ist gut.
Ja, aber, und es gab zum Beispiel, es gab einen Jungen bei ihm in der Kita, der immer Kleider getragen hat, der einfach gerne Kleider getragen hat. Der hat Fußball gespielt und hatte hat aber immer so Kordkleider an. Und natürlich, sobald mein Sohn und dieser andere Junge in die Vorschule beziehungsweise in die erste Klasse gekommen waren und mein Sohn hatte eine rosafarbene Trinkflasche, am zweiten Tag in der ersten Klasse war das mit der rosafarbenen Trinkflasche vorbei.
Ja.
Weil andere Sechsjährige gesagt haben, du Mädchen. Also,
klar, genau.
Genau, insofern. Aber ich muss sagen, ich bin, ist jetzt vielleicht so ein bisschen off-topic, aber es ist so, weil du auch Billie Eilish erwähnt hast und meine Tochter ist ja dann praktisch genauso alt wie deine Schwester. Ich finde diese Generation von Mädchen, ich habe das Gefühl, die Jungs müssen sehr gerade so kämpfen in dem Alter um ihre Rolle, weil eben die Welt eigentlich schon weiter ist und sie aber natürlich irgendwie auch so ein Männlichkeitsideal noch erfüllen wollen. Die Mädchen haben das, glaube ich, auch wahnsinnig schwer innerhalb dieses binären Systems mit diesem Instagram-Druck und so weiter, wie du sagst. Aber ich habe so das Gefühl, die haben eben auch so andere Role Models, so wie Billie Eilish. Und dann gibt es irgendwie auch so, ich finde, dass die Fernsehserien, die denen angeboten werden, viel mehr so Identifikationsfiguren für Unterschied. Es ist alles viel diverser geworden. Und diese Mädchen haben so, also wenn ich meine Tochter und ihre Freundinnen sehe, das ist so eine Naturgewalt an Selbstbewusstsein und Witz irgendwie. Und wo ich dann schon manchmal denke, boah, Alter, die Jungs haben es aber, die müssen sich echt dran halten, weil diese Mädchen haben irgendwie gerade so, ich habe das Gefühl, die haben auch zu diesen Instagram-Sachen, das wirkt alles trotzdem auf die. Aber die haben so eine ironische Distanz. Also meine Tochter zum Beispiel, die gucken dann immer mit ihren Freundinnen so Bibis Beauty Palace und diese Sachen. Diese YouTuberinnen und lachen sich dann kaputt über die. Natürlich gucken sie trotzdem und kaufen dann trotzdem das Bilum.
Stinkende.
Oh Gott. Cupcake-Schaum und so weiter.
Das stinkt so doll.
Aber es ist nicht so, dass sie unbedingt die ganze Zeit sagen, oh, die ist so toll, sondern sie, also ich finde es total interessant und ich bin wirklich gespannt, was...
Ja.
Naja.
Ja, also genau.
Sorry, wir reden über...
aber ich glaube, das finde ich einfach interessant, zu hören, wie du das wahrnimmst und weil ich mir schon Gedanken mache, ja, wie wird sie später machen? Also, wie wird das dann sein, wenn sie fertig mit der Schule ist? Dieses Gefühl von, weißt du, auch dieser Druck, auch durch Instagram erzeugt, du musst auf Reisen gehen. Das ist dann so, dass dieser Freiheitszwang, weißt du, wie ich meine? Also, das ist nicht mehr cool zu sagen, weißt du, ich mache eine Ausbildung, gehe arbeiten und ich will einfach nur eine Familie haben, fertig.
Mhm.
Und das ist auch legitim, sondern ja, du musst schon cool sein, ne? Also du musst dann schon auf Reisen gehen und beweisen und du musst dann schon irgendwie dies und das machen und
naja, und vor allem dazu, zu der Illusion dieser Welt und dieses Lebens gehört natürlich dann auch immer, das sieht halt, also das ist ja so unglaublich privilegiert. Also um dieses Instagram-Leben leben zu müssen, brauchst du halt entweder irgendwelche Firmen, die dich finanzieren, oder du brauchst reiche Eltern sozusagen.
Ja,
ich meine,
genau.
Wenn ich das immer dann schon höre, das ist auch eine Sache, wo, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir den. Also dieses Gespräch hat jetzt bereits stattgefunden mit den Kindern, weil es gibt ja dieses sogenannte Gap Year, weil die ja alle, zumindest wenn sie aufs Gymnasium gehen, so früh fertig sind.
Mit 17 oder so, ne?
Bitte?
Mit 17 oder so.
Ja, unter Umständen wirklich. Mit 17, du hast recht. Meine Tochter haben wir extra schon mal später eingeschult. Die war auch noch nicht so weit einfach von der... Die wollte noch spielen, das war alles super. Aber dann machen die dieses Gap Year, weißt du, und sind irgendwo fahren ja ins Ausland oder so. Und wir hören das jetzt manchmal von so Freunden, wo dann die Kinder dann nach der Schule ein Jahr durch die Welt reisen oder so Work und Travel machen, was aber natürlich trotzdem alles Tausende von Euro kostet. Und ich glaube, ich muss es einfach jetzt oft genug den Kindern sagen, sowas wird nicht stattfinden. Also wenn ihr irgendwie es schafft, 10.000, 15.000 Euro irgendwo aufzutreiben, um nach dem Ende eurer Schulzeit ein Jahr lang durch die Welt zu reisen, super, ich werde euch das Geld nicht geben können. Also insofern muss das Instagram-Leben weiter in der Fantasie stattfinden. Es wird nicht, es wird leider durch mich und meine Frau wird es nicht finanziert werden können.
Ja.
Ich heb die Schultern, kann man nicht. Aber ich meine, wir werden damit ganz gut klarkommen.
Ja, bestimmt. Ja, das ist immer so ein Gefühl von dem Kind was verwehren und gleichzeitig aber auch...
Ach ja, aber das habe ich in dem Fall dann gar nicht, weil ich denke, das ist so unrealistisch, sich jetzt vorzustellen. Das ist auch so eine Fantasie einer bestimmten Gesellschaftsschicht, habe ich das Gefühl. Ja, das tut den Kindern so gut, wenn sie dann nochmal ein Jahr ins Ausland oder so gehen. Ja, es tut ihnen sehr gut, wenn du halt irgendwie die Kohle hast.
Aber ja, genau.
Wer hat die?
Ich habe so eine kleine Härte, ist vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, aber weißt du, ich komme aus einer Arbeiterfamilie,
ja.
Ich bin in Kasachstan geboren, ich komme aus der Armut und wir sind halt, ja, wir hatten gar kein Geld. Durch Glück konnte ich nach Deutschland kommen mit meinen Eltern. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Russe und wir mussten ja halt uns durchschlagen. So. Und wenn ich dann sowas höre, ne, dann mit 10.000, 15.000, kein Ding, dann denke ich mir halt, ganz ehrlich, wenn du das willst, wirst du es hinbekommen. Und wenn du nicht, dann musst du kreativ werden, wie du an Dinge kommst. Das lässt mich, glaube ich, manchmal teilweise so hart rüberkommen, weil ich immer denke, oh, weißt du, ich habe jetzt auch nicht die Fettkohle, aber ich habe schon, mir geht's gut und ich habe es irgendwie, ja. Ich habe es ja auch geschafft, so bin ich auch
bestimmt, ja, absolut, ja.
Aus der Armut so ein bisschen rauszubewegen, wobei ich jetzt immer noch weißt du, so, man ist dann doch mit der Geschichte verbunden, sage ich mal. Aber ja, wenn ich dann sowas mitbekomme, dass die Kinder oder Jugendlichen oder jungen Leute teilweise wirklich nicht wissen, wie sie Bewerbungen schreiben, wie sie höflich auftreten oder normale Texte schreiben können.
Ja.
Dann denke ich mir also, ey, es ist das Leben, das musst du lernen. Ich glaube einfach, dass man ein bisschen mehr den Kindern zumuten sollte.
Ja, absolut. Also definitiv. Das sehe ich grundsätzlich auch so. Ich bin da sicherlich nicht der Beste, wie soll ich sagen, also jemand, der das besonders vorbildlich praktiziert, weil ich bin relativ spät Vater geworden. Und ich bin wirklich mir fallen jetzt nur so negative Worte wie Übervater oder Vatertier oder Helikoptervater oder so ein. Es ist vielleicht auch alles bescheuert. Ich bin, glaube ich, ein sehr engagierter oder hingebungsvoller. Ich bin Vater, verbringen wahrscheinlich mehr Zeit mit den Kindern und der Impuls, ihnen Sachen abzunehmen und mit ihnen oder für sie Sachen zu regeln, ist sehr, sehr groß. Ich sehe es aber grundsätzlich genauso wie du. Das ist total faszinierend, was für mich interessant, was du gesagt hast mit diesem, was du letztendlich Arbeiterhintergrund genannt hast und mit der Armut. Wie, abgesehen davon, was du als so diese Härte eben beschrieben hast, wie merkst du das, wie macht sich das für dich noch bemerkbar so im Leben und im Alltag?
Naja, zum einen immer wieder dieses Gefühl von, ich gehöre da nicht hin.
Okay.
Weißt du, ich habe viel gekämpft und ich habe viel geschafft, auch schon bis jetzt. Und neulich bekam ich so eine Anfrage, zu so einer Veranstaltung mitzugehen, wo so ganz viele Business Ladies sind. Also wirklich so Führungspersönlichkeiten und Kräfte und richtig taffe, starke, erfolgreiche Frauen.
Ja.
Und scheinbar so dachte die Person oder hatte das Gefühl, ich gehöre da. Also es war für sie außer Frage, ich bin da ein Teil davon. Bin ich irgendwie ja auch. Weißt du? Ich bin stark, ich weiß, was ich will, Und auf einmal kam dann so meine alte Geschichte so in mir hoch. Und ich habe einfach gespürt, ich habe mich so klein gefühlt. Ich war auf einmal wieder dieses kleine, pummelige Kind, was irgendwie spürt, dass es so viel kann und talentiert ist, aber irgendwie überall Barrieren sind. Also da spreche ich nicht über Treppen, sondern
ich verstehe, was du meinst. So. Ja, absolut.
Und genau, und dann habe ich gedacht, habe ich überhaupt einen schicken Blazer? Also total bescheuert, natürlich habe ich einen schicken Blazer, Mensch, ich habe schöne Blusen ohne Ende, ja? Also daran wird es nicht scheitern. Oh Gott, und dann stehst du dann da und was erzählst du denen denn?
Ja.
Dann erzählen die da, ich bin hier im Vorstand oder ich bin in der Abteilung und unter mir sind 25 Mitarbeiter. Was sagst du dann? Dass du 24 Stunden deine Assistenz managst? Ja, das ist hart. Aber dann bist du wieder in dem Behindertenschema. Oder was erzählst du denen denn? Ich habe total die Ängste gehabt, ne? Und das erfordert einfach viel Energie und Klarheit und Ruhe, für sich selber klar zu machen, du bist nicht mehr die Kleine. Du bist nicht mehr das. Klar, ich bin das Arbeiterkind, aber. Und meine Eltern haben immer noch Herausforderungen, emigriert, Deutsch und keine Ahnung. Aber du hast schon so viel geschafft, ne? Du darfst dich da in die Mitte stellen, zu sagen, ich bin eine von euch, hallo. Und das kostet mich wirklich Überwindung. Mhm. Und das sieht man mir, glaube ich, nicht an. Und das können sich wenige vorstellen. Und deswegen werde ich auch eingeladen. Und das freut mich. Und gleichzeitig löst es Panik in mir aus.
Ich kann das total verstehen. Und ich kann mir nur ausmalen, wie das für dich sein muss, weil es ist selbst für mich so. Also ich bin aus einer Familie, wo mein Vater und meine Mutter waren in ihrer Familie jeweils die Ersten, die studiert haben an der Fachhochschule, waren beide Textilingenieure und haben sich da kennengelernt und kommen aus so, also meine Mutter aus so einer ganz kleinbürgerlichen Familie, Vater Postbeamter und so eine kleine Beamtenfamilie nach den damaligen Sprachregelungen, und mein Vater kommt vom Lande und sein Vater war dann am Ende, war in der NS-Zeit, dank der NS-Zeit, muss man für meinen Opa sagen, der Nazi war, ist er dann auch Beamter geworden. Vorher war er eine Art Landarbeiter oder so. Ja. Mhm. Und das heißt, mein Vater und meine Mutter haben diesen gesellschaftlichen Aufstieg vollzogen. Also auch so wie ja viele Menschen aus der Mitte der deutschen Gesellschaft so in den 50er, 60er Jahren diesen Aufstieg vollzogen haben. Vom Land beziehungsweise aus dem wirklichen kleinen Bürgertum ins Bildungsbürgertum, haben studiert und haben Bücher, ein wahnsinniges Statussymbol bei meinen Eltern in der Wohnung, und haben auch bei uns auf Bildung wahnsinnig viel Wert gelegt und uns ermutigt und so weiter. Und trotzdem geht es selbst mir als sozial weißen Mann, 50 Jahre alt und so weiter. Selbst ich habe das Gefühl, wenn ich in eine bestimmte Sphäre eines studentischen Milieus oder so verlasse, dass ich nicht mehr dazugehöre.
Ja,
ich bin seit ein paar Jahren aus irgendeinem Grund, so in Anführungszeichen Künstler einzuladen, und weil ich beim Abendblatt oft auf den Krimi-Festivals gelesen habe, werde ich zum Abendblatt Neujahrsempfang eingeladen.
Ja.
Und ich stehe da mit ich gehe da, einmal bin ich hingegangen, habe mit niemandem geredet, weil ich wirklich dachte, was ist das hier, wo bin ich? Und es sind Leute, es sind Männer im Anzug, ich habe auch irgendeinen Anzug und eine Krawatte. Man sieht es nicht, aber ich spüre das, dass ich da, weil ich merke, das ist seit Generationen so. Die kennen das seit Generationen. Ja. Und ich meine, wenn selbst ich das merke, und ich habe mich auch damals bei Gunnar und Jahr, ich war dann, als ich bei Brigitte war, irgendwann eine sogenannte Führungspersönlichkeit und wurde zu Führungskräftetreffen eingeladen und habe da mit Gänsehaut am Körper und mit einem Stock, den ich verschluckt hatte, an irgendwelchen Kaminen oder so gesessen und habe gedacht, ich gehöre hier einfach nicht hin. Die reden in Codes, die kennen Sachen, die kennen Orte, die kennen Begriffe, die sind mir nicht bekannt. Und wenn selbst ich aus der absoluten Mitte der Gesellschaft, aus einer Akademikerfamilie, mich nach einer Generation immer noch so fühle, dann kann ich mir das nur ausmalen, wie Menschen, die aus nochmal einer anderen Gesellschaftsschicht oder geschweige denn aus anderen Ländern oder so kommen.
Ja, ja.
Ich meine, das dauert Generationen, bis du in Deutschland irgendwo. Ich glaube, dass es dann nur in dem Moment dir so geht. Ich glaube nicht, dass diese Businessfrauen das so
merken.
Und das werden auch die Gruna- und Ja-Typen nicht gemerkt haben. Und beim Neujahrsempfang denkt auch keiner, wer ist denn der Trottel da?
Ja,
aber alleine, dass das in einem selbst drinsteckt. Und wenn man sich das dann überlegt, wie lange sollen denn dann irgendwelche 15-, 16-Jährigen, die nicht aus diesen Gesellschaftsschichten kommen, wie lange sollen denn die dann brauchen, um sich irgendwie dazugehörig zu fühlen? Also ist so total faszinierend, ja. Und ich habe das vergessen, bis du das eben gesagt hast, aber dieses Gefühl, ich gehöre hier nicht hin, ja.
Ja, also weißt du, es gibt verschiedene, glaube ich, Facetten von diesen Gefühlen. Einmal dieses zu wissen, woher man kommt und aus welcher Familie man kommt oder aus welcher Schicht, sagen wir mal, und dass ich gewisse Dinge einfach nicht gelernt habe oder nicht weiß meine Eltern sind Bauern, so, ne? Ich habe das dann gelesen und auf einmal kommen wir her und selbst dann, meine Eltern sind nicht studiert, so, das ist der eine Bereich. Dann gibt es ja noch die Behinderung bei mir.
Ja, ja.
So, verstehst du, was ich meine? Und das heißt, ich kämpfe dann gegen so viele Mühlen, gegen so viele Schubladen.
Absolut.
Dann bin ich auch noch die Behinderte, ja? Mhm. Das heißt, und dann spüre ich gleichzeitig, ja gut, komm, ey, ne? Weißt du, und dann stehe ich irgendwo und dann sagt jemand, versucht jemand so Witze zu machen und sagt, ja, aber wir lachen ja nicht über Rollstuhlfahrer und dann lachen alle. Wo ich dann einfach denke, mich interessieren die Behindertenwitze gar nicht. Also thematisiere es doch einfach gar nicht. Mhm. Ja, dann habe ich das Gefühl, ich muss mich auch dagegen nochmal abstampeln. Mhm. So, ich bin nicht nur die Behinderte hier, ich bin nicht nur hier eingeladen, weil ich die Quotenbehinderte bin, sondern ich kann was. Ich kann wirklich was.
Ja.
So, und dann kann ich was und dann stelle ich mich hin und denke, oh Gott, kannst du wirklich was? Du kommst aus einer armen Familie. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mhm. So, dann kämpfst du dich dadurch. Nein, du hast es geschafft. Du kannst das. Stell dich nochmal hin, du kannst das. Mhm. Und dann stelle ich, weißt du, und dann, das kostet einfach so viel Energie. Das ist unfassbar. Und das wird mir jetzt erst alles bewusst.
Das wollte ich dich gerade fragen, wie lange dir das eigentlich klar ist, dass das so viel Energie kostet.
Genau, ich habe mit 29, also quasi gestern.
Ja.
nein, wenn das ausgestrahlt wird, die Folge, bin ich 33. Genau, aber vor 4 Jahren hatte ich tatsächlich.
Sieht höchstens aus wie 29.
Ja, genau, dankeschön. Hatte ich so einen kleinen, ja. Zusammenbruch, sage ich mal. Da habe ich gesagt, ich muss mal eine Geschichte mir angucken und habe dann eine Therapie gemacht, bevor ich in eine ernsthafte Depression geschlittert wäre, habe ich gemerkt, oh, ich glaube, ich muss mich hier ein paar Sachen stellen. Mhm. Und zwar ohne nur so ein bisschen angucken, oh, hallo und tschüss, oh, upsi, sondern okay, gib mir die volle Ladung. Und die vollste Ladung kippt das auf meinen Kopf, bis ich nicht mehr kann. Weißt du, so, und ich habe dann kurz Pause gemacht, habe gesagt, okay, jetzt die nächste Ladung. Und ich habe so lange diese Ladung gemacht, bis ich gemerkt habe, daher kommt das.
Ja.
Ach so. Und einfach nur das zu wissen, woher bestimmte Gefühle kommen, hat es mir einfacher gemacht, damit umzugehen, wenn ich irgendwo hingehe und das Gefühl habe, oh Gott, die gucken mich alle an, oh Gott, ich gehöre hier nicht hin, ich bin so doof oder ich bin so dumm, bin ich überhaupt attraktiv genug, in meinem Blazer sitzt nicht und mein Blazer ist doch nur von, keine Ahnung, ASOS oder von H&M vielleicht.
Ja,
ne?
Ja.
Und die haben hier alle Chanel bestimmt und ich habe nur einen Chanel Lippenstift. So, weißt du, also man spinnt sich da völlig einen ab. Und aber weil ich weiß, woher diese Gefühle kommen, okay, das ist das alte Programm, du bist nicht mehr die Alte, das ist vorbei. Es ist vorbei. Und das hilft mir dann, weißt du?
Das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube ja, dass das, also das ist das, was mich im Moment so bei allem Negativen, was im Augenblick passiert und auf der, also was uns politisch und gesellschaftlich alles an Rückschritten und so weiter beschäftigt. Das ist, für mich ist es ja der faszinierende Hintergrund dessen, was gerade an Umwälzungen passiert, dass im Grunde genommen, wenn die Leute jetzt immer sich beklagen, oh, ihr wollt alle diese politisch korrekte Sprache und oh, jetzt hört doch mal auf mit Inklusion, ihr wisst, könnt ihr euch vorstellen, wie anstrengend das ist. Und Diversität, jetzt sollen wir auch noch darauf achten, dass auch mehr Bücher von Frauen verlegt werden. Und jetzt sollen wir auch noch irgendwie uns anhören, wie die Kinder von und die Kindeskinder von sogenannten GastarbeiterInnen, wie das denen jetzt geht im Alltag und Alltagsrassismus. Könnt ihr nicht mal damit aufhören, ganz ehrlich, alle sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen. Wo ich dann denke, nee, das Thema ist doch, dass, also ich meine, für Leute wie mich aus der Mitte der Gesellschaft, die halt einfach so als Norm definiert sind, wie ich ja bin, das ist völlig anders, als du es für dich beschreibst. Mhm. Ich gehe irgendwo hin, ich habe keinen Rollstuhl dabei, ich bin ein hellhäutiger Mann, mit um die 50, ich bin die komplette Leerstelle. Alle denken, ein normaler Mensch, so wie es ist, sozusagen.
Wie findest du das?
Das wollte ich dir gerade sagen. Und dieser Prozess, sich klar zu machen, also das, diese Empathie, einfach sich als Gesellschaft klar zu machen, dass alle, die nicht genau in dieses Schema passen, immer schon eine Sache haben, wo es dann heißt, naja, ob die das wohl kann.
Ja.
Wir hatten bisher ja immer nur männliche Teilnehmer hier bei unseren Podien. Oder es ist, war so schwer, eine Frau zu finden. Und dann das. Und immer, also allein dieses und diese, was mich damals bei diesen, was mich so wahnsinnig beeindruckt hat, als dann nach der MeToo mit Doppel-O die MeToo, Me2, die Erfahrungsberichte von Persons of Color und so weiter in, auf Twitter kamen über Alltagsrassismus, wo ich gedacht habe, wenn ich mir vorstelle, dass ich mein Leben leben müsste mit diesem Stress, der immer schon als Folie drüber liegt, immer schon als was in Anführungszeichen anderes sichtbar definiert ist. Zu werden, sichtbar zu sein, über den Namen, den Rollstuhl, was auch immer. Mhm. Das habe ich alles nicht. Und ich muss sagen, das ist für mich, weil du meinst, wie ist das für mich? Das war für mich wirklich so in den letzten 5 bis 10 Jahren, darum habe ich auch vorhin gesagt, ich war, glaube ich, früher nicht so progressiv oder so, wie ich gedacht habe, dass ich es bin. Also mir das klar zu machen, wie einfach es eigentlich für mich ist und wie einfach es für mich in der Journalistenschule gewesen ist, dann später auch an der Uni, wo ich mich wirklich so durchgewurschtelt habe. Das ist für mich echt ein Aha-Erlebnis gewesen und ich bin jetzt noch dabei, daraus meine Schlüsse zu ziehen und ich finde es wahnsinnig faszinierend. Ich finde es zum Teil auch komisch, wie viel Arroganz und Nulpigkeit irgendwie wir als in Anführungszeichen normal gelesene Menschen irgendwie so haben, weil wir einfach denken, wir haben uns das alles selber erarbeitet. Das war aber einfach alles viel leichter und ich finde es total faszinierend und ich finde es wahnsinnig wie soll ich sagen?
Inspirierend.
Ja, das ist inspirierend, bereichern, klingt irgendwie so komisch. Aber es ist, ich muss wirklich sagen, ich bin echt froh, dass ich angefangen habe zu versuchen, über diesen Tellerrand zu blicken, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das, dass das Leben dadurch, dass ich wirklich, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, das Leben ist, ist auf eine Art wirklich vielschichtiger geworden und hat viel mehr Dimensionen als vorher. Und ich, ganz abgesehen davon, dass, dass es einfach schön ist, wenn man Dinge immer wieder auch anders sieht. Und ich finde es spannend, Sachen, die ich bisher so für selbstverständlich genommen habe, woher ich meine Karriere habe, woher ich meine Ausbildung habe und so weiter, das auch nochmal anders zu sehen.
Ja, aber ich habe gerade einen Gedanken, den würde ich gerne mit dir teilen und hoffe, dass es von dir oder auch von den Leuten draußen nicht falsch verstanden wird. So wie ich dich bisher durch die Texte kennengelernt habe, ist dir die Schwere ja nicht unbekannt. Oder die Unsicherheit, auch Depression hast du mal geschrieben.
Ja.
Und weißt du, wenn du, nicht du, sondern wenn man einen Rollstuhl hat oder irgendein Faktor, hinter dem man sich verstecken kann, macht es teilweise leichter. Wenn weißt du, wie einfach das für mich war, Anfang 20 immer zu sagen, ach, ich finde keinen Mann, weil ich bin ja behindert. Mhm. Keiner will mich, ich bin behindert. Klar funktioniert es nicht. Ich bin ja ein Arbeiterkind.
Okay, faszinierend.
Weißt du, klar bin ich traurig. Ich bin ja behindert. Mhm. Ich habe eine heftige Geschichte. Mhm. Und das mag ja auch stimmen, aber es ist einfach ein Faktor, der es mir total leicht macht, mich in meinem Schmerz zu suhlen. Mhm. Während ich auch einige Freunde und Bekannte habe, die auch krasse Geschichten haben, die aber nicht so greifbar sind wie meine. und die sagen, ich bin traurig, ich will nicht vor die Tür, ich habe Angst oder ich fühle mich nicht wohl bei den Neujahrsempfängen. Oh Gott, ich hasse Neujahrsempfängen.
Das ist das Schrecklichste, was ich gehört.
Wirklich. Wirklich. Und alle sagen dann, ja, was hast du denn? Du bist eine weiße, attraktive Person. Da ist nichts los. Es ist alles in Ordnung. Was hast du denn? Und es gibt keine Ausrede. Und das macht schwerer. Verstehst du, was ich sage?
Ich verstehe, was du sagen willst.
So. Deswegen ist ja. Natürlich ist das.
Ich kann ja.
Natürlich ist das scheiße, diskriminiert zu werden. Mhm. Natürlich werden behinderte Menschen oder weiß ich nicht. Jeder Mensch wird auf irgendeine Art und Weise diskriminiert. Aber wenn es offensichtlich ist, dann kann man sich so dahinter verstecken und sagen, sorry, ich kann da leider nichts für.
Ja, okay, also auf eine gewisse Art verstehe ich das, weil ich das auf einer anderen Ebene, auch auf einer nicht so sichtbaren Ebene, daher kenne, dass ich so eine Phase in meinem Leben hatte und ich komme jetzt komischerweise erst wieder zu dem Thema zurück in meiner Biografie. Aber ich hatte so eine Phase so mit Anfang, Mitte 20, wo ich oft so gedacht habe, da habe ich eigentlich erst so angefangen für mich so die Scheidung meiner Eltern so ein bisschen so, wo ich so, also ich habe das als Kind, als meine Eltern sich haben scheiden lassen, habe ich das als ich war wirklich ein sehr resilienter 10-Jähriger, würde ich sagen, 10, 11, 12-Jähriger. Und auch wenn ich mich damals, also ich hatte so damals das Gefühl, ich habe mich immer schon auch ziemlich beobachtet und ich kann mich daran erinnern, dass ich so dachte, ach ja, das ist ja eigentlich gut und das ist sicherlich, also ich habe immer so sofort so dieses, hey, ja, lass, okay, es ist alles, es ist doch gut, ja, genau, also es ist doch wirklich, alle haben was davon und dann ist ja auch besser so und
Verstehe ich auch,
genau. Und ich habe dann so eine Phase gehabt, so mit, auch so nach dem Scheitern, so von, ich hatte dann ich bin wirklich so der klassische Fall von serieller Monogamie, wie man das früher in der Paarbeziehungsforschung nannte, also tiefe aufeinander, aber auch in relativ kurzen Abständen folgende Beziehungen. Und wo ich dann in so eine Phase hatte, wo ich dachte, es liegt alles daran, dass du ein Scheidungskind bist. Du suchst immer irgendwie so diese feste Bindung, aber dann gleichzeitig kannst du auch nicht da. Also ich habe dann so ganz viele Sachen mit diesem Marker Scheidungskind für mich erklärt und habe dann irgendwann auch so nach 5-6 Jahren genau, was du gesagt hast, das ist, kann man nur nicht vergleichen, das ist nicht sichtbar.
Ja, aber doch.
Ich habe dann so gedacht, jetzt musst du auch mal aufhören, immer zu sagen, das liegt alles daran, weil du Scheidungskind bist. Und habe dann wirklich, also als es dann meine Depressionen auch so stark wurden, dass ich aufhören musste, sie zu ignorieren oder nur mit Zähne zusammenbeißen oder Alkohol oder so selbst zu therapieren. Da habe ich dann aber gedacht, nee, ich mache jetzt eine Verhaltenstherapie auf alle Fälle, weil ich will jetzt nicht anfangen mit irgendeiner tiefen Psychologin oder geschweige denn Psychoanalyse, erstmal monatelang über die Scheidung und dann meine Kindheit und weil das ist ja alles, dahinter will ich mich nicht verstecken. Das war mein Impuls. Und jetzt komme ich eigentlich mit 50 dahin, dass ich langsam so anerkennen kann, okay, es ist lange genug her und ich sehe aber, es sind immer noch Verhaltensmuster, die ich so habe und Empfindensmuster, die ich eigentlich ziemlich kindlich finde. Oh, lass uns vielleicht doch noch mal nüchtern darüber reden und nicht immer gleich sagen, jetzt versteck dich doch nicht hinter deinem schrecklichen Scheidungskinderschicksal. Genau. Ein bisschen ist vielleicht doch dran. Aber jahrelang hatte ich auch so das Gefühl, wenn ich sage du, meine ich jetzt ich, hab nur den Impuls, mich hinter dieser Scheidungskindersache zu verstecken.
Ja, aber weißt du, und das ist legitim. Weil die Gefühle, das ist jetzt vielleicht, also jetzt gehen wir so richtig in die Tiefe, will ich auch gar nicht so doll. Ich glaube, die Gefühle müssen bis zum Schluss gefühlt werden, damit sie sich entspannen können. Der Moment, wo wir etwas verdrängen, wird stärker. Das habe ich für mich gelernt. wenn ich verdrängen möchte, dass ich eine Behinderung habe oder ich hatte ja noch 100 andere Probleme. Das ist ja nur das Sichtbarste. Ich habe ja auch noch noch viele andere Themen, die keiner versteht, weil sie nicht sichtbar sind. Und aber je stärker ich mich dagegen gewehrt habe, gegen meine Ängste oder gegen, keine Ahnung, Sachen, umso stärker wurden die. Habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Was kannst du denn machen, damit die mal Ruhe geben?
Mhm.
Und da habe ich einfach gelernt und erfahren. Ich hatte wirklich eine ganz tolle Therapeutin, die interviewe ich nächste Woche für meinen Podcast.
Oh toll, da bin ich gespannt.
Ja, die ist, also die hat mir, nicht sie, sondern ihre Methode hat mich gerettet. Ich habe in der Zeit viel geweint, viel gefühlt. Und dann bin ich aufgewacht und dachte so, oh, heute gehe ich richtig gerne raus. Wow.
Mhm.
Das war schön. Und durch sie habe ich gelernt.
Wie heißt die, entschuldige?
Christiane Hase.
Okay.
Aber ich schicke dann einen Link.
Also, aber das ist ja vielleicht auch dann für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant, wenn sie die Folge dann in einem halben Jahr hören und denken, ah, das ist das nächste Interview, dann höre ich mir das an.
Ja.
Freue ich mich drauf.
Genau.
Christiane Hase.
Hase. Mhm. Und sie, genau, und durch sie habe ich gelernt, fühlen, bis das sich entspannt. Egal wie sehr es wehtut, durchfließen lassen. Hart, wirklich hart, hat mir persönlich geholfen. So, aber natürlich nicht einfach nur, schon auch sich erlauben, Dinge zu fühlen, die zu sagen, ich benehme mich da wie so ein kleines Kind.
Mhm.
Ich fühle mich wie damals in der Scheidung meiner Eltern oder ich fühle mich wie bei der Migration, das kam bei mir auch hoch. Einfach, wir steigen jetzt in ein Flugzeug, ab morgen siehst du deine Oma nicht mehr.
Mhm.
Bäm. Ich wurde gar nicht gefragt.
Wie alt warst du da?
Da war ich 7. Und da war ich war so ähnlich wie du.
Das ist,
ist ja auch gut. Mir geht es in Deutschland auch besser und alles richtig.
Mhm.
Und erst jetzt kurz vor 30 kamen dann die Gefühle hoch.
Hattest du...
Scheiße, ich habe keine Wurzeln. Ich fühle meine Wurzeln nicht.
Hattest du großes Heimweh dann damals oder hast du dir das auch gar nicht erlaubt oder erlauben können?
Ich hatte keine Kapazitäten hier. Ich kam hier sofort ins UKE, ins Krankenhaus. Operation, Einschulung, Deutsch lernen. Ich hatte gar keine Zeit. Und das kam dann jetzt hoch und habe ich gesagt, Scheiße, ich habe gar nicht so richtig Abschied genommen von meiner Oma.
Ja.
Fuck, das tut mir weh. Ach, deshalb. Und was uns immer dieses Ach, deshalb. Erlaub dir mal zu weinen, du vermisst deine Oma. Ach, schön. Und dann konnte ich das so, ich konnte Abschied nehmen. Weißt du? Also solche Sachen, das sind Kleinigkeiten, davon gibt es ja Tausende.
Aber ich fand, das hast du vor einer Weile jetzt schon gesagt, dass es ja auch, als ich das mit diesen Scheidungskindergefühlen beschrieben habe, du meinst, es sei legitim und hast dann von der Frau Hase beschrieben. Ich finde aber dieses Thema, dass es legitim ist und dass es erlaubt ist, das ist für mich einfach so ein wahnsinnig schwieriges Thema, wo die Leichtigkeit ja im Grunde genommen immer erst genau entstehen kann, wenn man das entweder ganz, ganz das Schwere auch zugelassen hat. Aber die Erlaubnis auch, also für mich steht immer, ich brauche immer diese Erlaubnis. Und damals hatte ich eben als Kind so das Gefühl, das geht jetzt alles gar nicht. Wenn du jetzt auch noch ausrastest, dann geht es also gar nicht. Also insofern keine Erlaubnis. Und später dann, es kann ja jetzt nicht sein, dass du die ganze Zeit deine scheiternden Beziehungen darauf schiebst, wie es mit 10 war, keine Erlaubnis.
Ja.
Und ich muss sagen, das ist für mich so das größte Thema, erstmal Leute zu finden, wie so eine Therapeutin, die einem die Erlaubnis sozusagen geben.
Mhm.
Und dann aber also dieses Ziel, was du jetzt auch beschreibst, was du ja dann vielleicht sogar schon erreicht hast, irgendwann da zu sein, sich selber auch die Erlaubnis geben zu können. Ich brauche ehrlich gesagt immer noch diese Instanz von außen, die mir irgendwie sagt, Und es muss gar nicht unbedingt jetzt eine Therapeutin sein. Das kann bei mir auch ein Buch oder ein Film oder so sein, wo ich dann so merke, du bist nicht alleine. Und wenn die das so gemacht haben, die so traurig sind darüber, dann darfst du das ja auch sein.
Ja.
Aber da, wo ich dann auch manchmal so, ich bin immer so total zwiegespalten. Ich beobachte meine Emotionalität und die ist echt. Und daneben stehe ich dann mit so einem Notizblock und denke, wie bescheuert kann man eigentlich sein, dass man erst irgendwie hier...
Nein, das ist so dieses Wertende, ne?
Ja, ich meine, dass ich irgendwie einen Hollywood-Film gucke, um dann zu denken, ja, man kann auch wirklich mal traurig sein über das oder das oder so. Und wenn du das bei den Leuten traurig findest und hast genau das Gleiche erlebt und bei dir so, ist vorbei.
Ja, ist vorbei.
Ich denke, wie bescheuert. Also ich zensiere mich dann auch immer. Ich bewerte mich dann immer und sage mir eigentlich jeden Tag, wie bescheuert. Und das ist auch so eine Sache, an der ich arbeite. Weil ich glaube, die wahre Leichtigkeit liegt dann auch erst jenseits von diesem ständigen sich immer selber irgendwie so bewerten und runterzumachen.
Ja, wenn man sich die Erlaubnis gibt, einfach auch teilweise nicht zu wissen, weißt du? Keine Ahnung. Scheiße, ich habe einfach keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Ich will es aber auch gar nicht erklären. Ich kann es auch irgendwie nicht. Es ist einfach so.
Genau.
Ja.
Und jetzt gehe ich spazieren oder ich lege mich einfach hin und weißt du?
Ja.
Geil. Ja, aber das hört sich bei mir jetzt natürlich so professionell und gut an. Ich habe schon viel besser drauf als generell. Aber ich bin generell einfach eine strenge Person. Mit mir selbst. Halt durch, du musst da jetzt durch, du kannst das, beweis das jetzt allen. Stell dich da jetzt hin, du hast nichts zu versagen.
Ja,
du musst deine Geschichte wieder richtig machen. Du bist ein Vorbild für deine Schwester und für viele Leute draußen. Jetzt reiß dich zusammen.
Ja, das stelle ich mir wirklich ganz, ganz schwierig vor, weil du ja wirklich dann auch noch so, das Gefühl zu haben oder sich selber zu geben oder von anderen sogar zu bekommen, so ein Vorbild zu sein, eine Verantwortung über dich selbst hinaus zu haben. Also
es hört sich so arrogant an und auch so...
Nein, überhaupt kein bisschen. Es hört sich absolut bedrohlich auf eine Art an.
Ja, ja. Ja, danke. Genau, so fühlt sich das für mich an.
Kann ich sofort nachvollziehen.
Dass Komplimente mir manchmal als eine dunkle Wolke vorkommen. Also klar, weißt du, das hört sich so toll an, wie... Wow, ich lese deine Texte gerne oder du gibst mir so viel Kraft und in deinem Podcast oder wie auch immer. Ne? Irgendwie, klar, pusht es mein Ego ja auch. Und ich mache das nicht ins Leere, schön. Und gleichzeitig, wow, was für eine Verantwortung. Wie vorsichtig muss ich denn sein?
Oh und Gott, ja, ich weiß genau,
wie viel kann ich kaputt machen? Wie viel kann ich auch lenken? Wie viel kann ich leiden? Und ganz vorsichtig und ja, also ist nicht nur schön, es ist auch beängstigend.
Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Finde ich, also das finde ich auch und gerade wenn man dann anfängt, sich so darüber Gedanken zu machen, das geht mir als Autor natürlich auch so, dass ich eigentlich sozusagen schon, ich finde es nach wie vor, obwohl ich es jetzt als Journalist 30 Jahre mache und gerade mein 10. Buch geschrieben habe, trotzdem finde ich es alleine handwerklich immer noch schon sehr anspruchsvoll und es kostet mich, also völlig in Ordnung, beschwere mich darüber nicht, aber es kostet mich psychisch und körperlich Kraft, aber ich finde es auch absolut angemessen. Aber wenn ich dann noch anfangen würde, darüber nachzudenken, dass das ja nur die eine Seite ist, die Arbeit, die ich mache, das Handwerk, was ich brauche, die Fähigkeiten, die ich aktivieren muss, die psychische Kraft, die ich aktivieren muss, das ist das eine. Das andere ist aber, und dann werden Leute Geld und Zeit ihres Lebens dafür opfern, um sich damit zu beschäftigen. Und wenn, schon wenn ich es ausspreche, denke ich so, also darüber darf ich überhaupt nicht nachdenken, weil diese Verantwortung wird plötzlich wirklich so, dass ich dann denke, Alter, das ist doch unverantwortlich. Warum schreibst du jetzt noch ein Buch? Also ich meine, gut, ich muss es, weil mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nun mal das, was ich in den letzten, also das Schreiben von Texten oder Büchern ist das, was ich gelernt habe und was ich kann, um zum Familieneinkommen beizutragen. Ja, und ich werde es weitermachen.
Das ist mein Wunsch, so zu arbeiten, wirklich. Und das ist toll.
Ja, es war für mich, für mich hat es lange gedauert, bis es dann sozusagen soweit war. Und ich drücke dir da total die Daumen. Ich bin jetzt aber an einem Punkt, wo ich mich dann halt frage, braucht die Welt jetzt, also ich darf mir die Frage, braucht die Welt jetzt noch einen Text oder ein Buch von mir, Till? Die Frage darf ich mir halt einfach nicht stellen, weil sonst wirst du verrückt. Da musst du ja echt sagen, nee, die rationale Antwort ist nein.
Vielleicht stellst du dir einfach die Frage, habe ich noch was zu sagen? Und wenn und du hast was zu sagen, Till, wir reden jetzt schon übrigens über eine Stunde, wir sollten das zum Ende kommen, aber du hast was zu sagen.
Ich komme nur noch in deinen Podcast, da muss ich keine Texte und keine Bücher mehr schreiben.
Weißt du, du hast was zu sagen und ich glaube, weil du so ehrlich bist und authentisch, zumindest empfinde ich dich so, und ich habe wirklich gute Sensoren. Glaube ich, finden sich die Leser und Leserinnen, die dankbar sind für einen Text, der nicht nur aus technischen, taktischen Gründen geschrieben ist, weil ich schon das Gefühl habe, so wie du schreibst, ich kenne aber nur deine Kolumnen, ich kenne nicht die Bücher, das ist wahr, also man fühlt dich sozusagen.
Du, das sind ganz große Komplimente, die mich verlegen machen, aber trotzdem, und das ist das Lustige daran, trotzdem werde ich jetzt hier, ich will das jetzt nicht so auf so eine dunkle Art zu Ende bringen, aber trotzdem, und so ist es einfach, darum verstehe ich das total, was du mit der dunklen Wolke gesagt hast, trotzdem, und obwohl ich mich jetzt, ich freue mich wahnsinnig über das, was du gesagt hast, aber ich werde hier rausgehen und werde in die S-Bahn steigen mit dem Gedanken, naja, Anastasia hat gesagt, du, solange du was zu sagen hast, was hast du eigentlich zu sagen? Hast du eigentlich wirklich noch was zu sagen, weißt du? Ja. Also es kommt immer, das finde ich gerade bei diesen kreativen Tätigkeiten und das lese ich halt auch aus dem heraus, was du gesagt hast. Man hat aber auch immer so ein bisschen, man hört halt immer noch zwischen den Zeilen, man hört nicht das Positive, sondern man denkt so, oh toll, dein Podcast gibt mir Kraft und ist schön. Dann denkt man, oh, hoffentlich sind die nächsten Folgen dann auch noch so. Verstehst du, das ist so, da machen wir uns das Leben so schwer, statt einfach zu sagen, oh wie toll, super. Next. Ach, schön. Aber ja, du, ich freue mich wahnsinnig. Mir kommt das erstens nicht so lange vor und zweitens, du bist darum, das macht deinen Podcast aber auch toll, auch bei, ich habe jetzt einige Folgen gehört, auch Sachen, mit denen ich mich gar nicht unbedingt sonst beschäftigt hätte. Gerade zum Beispiel auch das Atemthema und so vom Dezember. Aber ich weiß auch nicht, du hast irgendwie so eine Art so, man erzählt mehr über sich, als man vielleicht vorhatte und dachte, aber und die Zeit ist sehr schnell vergangen und ich freue mich aber auch, ich freue mich, dass wir so ein bisschen in die Tiefe gegangen sind, also ohne, dass es sich jetzt für mich und ich hoffe auch für die, die zuhören, für mich hat es sich überhaupt nicht schwer angefühlt.
Nee, ich fühle mich irgendwie schön leicht.
Beschwingt.
Ja. Leichtigkeit. Ja, ich soll dir von irgendwelchen Fans auf Twitter sagen, dass du ganz toll bist.
Du, schönen Gruß zurück, bitte auch.
Oh, ich weiß nicht, wer das ist, aber ja, ich soll, keine Frage, aber ich soll dir sagen, dass du toll bist. Und
ist so weißt schön.
Du, das und, ist das so ist, schön. Und das ist vielleicht die Antwort auf, ob du noch schreiben solltest. Ich glaube genau das. Weißt du, was das Ding ist? Manchmal geht es gar nicht um die Texte, ob das jetzt ein Krimi ist oder jetzt Ding oder Dong ist, weißt du? Also ich, ne? Ja. Sondern manchmal geht es auch einfach um die Energie in den Buchstaben. Das, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst und ich...
Und die Energie ist gut. So.
Ich nehme das jetzt einfach mal an für mich und sage jetzt nicht, dass ich mir in Zukunft meine Buchstaben ganz genau angucken werde. Nein, ich nehme es einfach an und ich freue mich da jetzt mal einfach ganz ehrlich und offen drüber. Und es ist auch das, was ich woanders suche und wo ich froh bin, wenn ich es finde, wo ich mich freue. Und ich hoffe, dass, wenn mir das irgendwie gelingt, auch wirklich einfach was Positives in die Welt zu bringen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit und so ist, dann hey, super, okay, toll.
Ja, eben. Weißt du, ich würde mich richtig freuen, wenn du mal wie ein Konzert wieder gibst und du uns, mir und meinem Freund, wir kommen auf jeden Fall, Bescheid sagst.
Ja, klar,
wir werden in der ersten Reihe stehen und dir zuprosten. Und,
weißt du, ja, das, da trinkt man einen Sekt zusammen.
Ja, hör bloß auf. Lieber ein Rotwein, hör mal, das ist besser. Das würde mich wirklich freuen.
Gerne auch ein Rotwein. Ja, ich mich auch. Und ich freue mich drauf, wie es mit deinem Podcast weitergeht.
Ja. Überhaupt.
Danke, dass du mich eingeladen hast. Das ist echt eine große Freude und eine Ehre für mich.